Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Heute begegnet uns eine Lebensgeschichte, die vielleicht erstmal am Anfang ein bisschen düster und vielleicht sogar erschreckend daherkommt. Hubertus von Prittwitz ist mein Gast. Ihm ist als Kind viel Gewalt angetan worden. Er hat Missbrauch erfahren und er hat in einer Art Parallelwelt gelebt oder ist in dieser aufgewachsen, geprägt durch die Tradition eines alten Adelsgeschlechts und durch einen grausamen Vater, der Spion gewesen ist. Das klingt ein wenig nach dem Klappentext eines Romans, den hat Hubertus von Prittwitz auch geschrieben, aber eigentlich erzählt er da in weiten Teilen seine eigene Geschichte. Guten Tag, Herr von Prittwitz.
Guten Tag.
Skarabäus, so heißt Ihr erstes Buch, und Sie haben 40 Jahre gewartet, dieses Buch aufzuschreiben oder diese Geschichte aufzuschreiben. Was hat Sie davon abgehalten?
Der Respekt meinen Eltern gegenüber, und ich hatte auch schwere gesundheitliche Probleme und habe erstmal keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Und es hat sehr viele Jahre gedauert, bis ich wieder gesund wurde. Und dann habe ich angefangen zu trainieren, wie man schreibt und so weiter.
Wie haben Sie das trainiert?
Also die Flucht vor meiner Kindheit, vor meiner Familie, die ist ja von Anfang an gelungen. Ich bin in die Literatur geflohen. Ich habe einfach wahnsinnig viel gelesen und mir viele Geschichten ausgedacht. Und dann habe ich eben sehr viel geschrieben, vor allen Dingen Briefe, lange Briefe, die ich dann verschickt habe, um meine Erinnerung nicht zu verfälschen. Meine Tagebücher sind mir immer geklaut worden zu Hause, und insofern habe ich die Briefform gewählt, um auch meine Texte in Sicherheit zu bringen. Und dann habe ich mir letztendlich, das ist aber erst ein paar Jahre her, einen Coach geholt, eine Dramaturgin, die mir dann eben meine Geschichten strukturiert hat und vor allen Dingen sehr viel dabei geholfen hat, sehr viele Geschichten auszusortieren, sodass man das überhaupt lesen kann.
Skarabäus, so heißt der autofiktionale Roman von Hubertus von Prittwitz. Eine düstere Coming-of-Age-Geschichte. Im Mittelpunkt steht der junge Friedrich. Ihm widerfährt Schreckliches durch die grausamen Erziehungsmethoden seines Vaters, der gefangen ist in einer Adelswelt, die es so gar nicht mehr gibt. Am Anfang des Buches, da schreiben Sie, dass der Roman frei erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen nicht beabsichtigt seien. Aber Sie erzählen ja eigentlich Ihre eigene Geschichte. Warum dieser Hinweis dann?
Weil die Figuren dennoch frei erfunden sind. Vor allen Dingen habe ich an meiner Geschichte viel geändert, was meine Familie auch angeht. Ich bin in einer ganz anderen, also nicht in einer ganz anderen Familie groß geworden, aber ich hatte einige Geschwister.
Mhm. Und in dem Buch, der Friedrich hat nur eine Schwester.
Er hat nur eine Schwester, und diese Schwester, von der wird er eben auch getrennt. Und ich habe eben ein Thema, das sind die Probleme der Menschen in einer fortschrittlichen Zivilisation. Da war es einfach passend, einen Vater zu nehmen, der etwas weiter betreibt, was eigentlich abgeschafft ist, nämlich der Adel. Mir ging es überhaupt nicht darum, mich jetzt so konkret mit dieser Familiengeschichte auseinanderzusetzen oder abzurechnen, gar nicht. Und deswegen habe ich eben gesagt, das ist frei erfunden. Es ist natürlich klar, dass ich die Orte erlebt habe und dass ich die einzelnen Stationen in dem Buch, dass ich dort war.
Ja, Sie sagen ja auch, der Roman sei autofiktional.
Genau, das ist so ein Modewort in der Literatur. Mein Schreiben ist performativ. Das bedeutet, ich reise entweder andere Bücher nach oder gestalte mein Leben nach anderen Büchern, oder ich denke mir selber Abenteuer aus, die ich danach versuche wirklich zu erleben, und über den Widerspruch zwischen dem, was ich mir ausgedacht habe und was ich dann wirklich erlebe, schreibe ich dann eben ein Buch. Deswegen sind die Personen dann letztendlich frei erfunden.
Und wir wollen natürlich Ihrer Geschichte auch heute ein bisschen näher kommen. Also Ihr Romanheld, der ist einem übermächtigen Vater ausgeliefert aus einem alten Adelsgeschlecht. Es gab strengere Regeln, und diese strengen Regeln, die haben Sie ja auch erlebt. Was waren das für Regeln?
Vor allen Dingen waren das Regeln, wie man sich fast wie in so einem höfischen Zeremoniell bei Tisch zu verhalten hat.
Also immer gerade sitzen.
Genau, und einen ganz klar definierten Abstand der Hände von der Tischkante und wo Messer und Gabel zu liegen haben. Und dann waren diese Regeln eben auch nicht zu erkennen. Also es wurde, man hat sich verhalten wie in einem grausamen Theaterstück, wo keiner das Drehbuch kennt.
Also willkürlich.
Das kam dann aus dem Nichts für mich als Kind.
Das heißt, was ist dann passiert, wenn Sie eine dieser Regeln gebrochen haben?
Ich habe drakonische Strafen bekommen, aber weniger körperlich als Züchtigung, sondern eher Hausarrest. Eingesperrt werden ins Zimmer für Monate. Also ich durfte in die Schule und dann hatte ich Hausarrest.
Das heißt also, Kontakt mit Freunden war untersagt oder es gab gar nicht die Möglichkeit, dass sie freundschaftliche Beziehungen aufbauen konnten?
Ich habe meine Freunde übers Fußballspielen getroffen und die haben dann angefangen, mich, soweit es ihnen möglich war, mich aus diesem Haus rauszuholen. Und außerdem hatte ich Geschwister und die waren älter als ich, Stiefbrüder. Und die haben auch versucht, mir zu helfen und mich zu retten.
Wie haben die das gemacht?
Also zum Beispiel kam ein älterer Stiefbruder an und hat gesagt, wir fahren jetzt Auto. Oder ich habe in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, zum Beispiel eine Familie gesucht, die mich aufnehmen würde. Aber das wurde dann eben unterbunden. Und es gab eben eine gläserne Wand. Und das Städte wissen, dass der Geheimdienst aufpasst und uns überwacht.
Das müssen wir vielleicht erklären. Also Sie haben in Neuried gelebt, Neuried bei Pullach. Pullach ja. War damals natürlich der Hauptsitz vom BND. Und dieses Neuried, das nennen Sie auch so, war quasi als das Dorf der Spione verschrien, weil dort die ganzen BND-Mitarbeiter gelebt haben.
Den Begriff das Dorf der Spione habe ich erst später erfahren und den fand ich natürlich total beeindruckend. Also als Kind habe ich das ja gar nicht so erfahren, sondern das hat sich in meinen Körper eingeschrieben, in Paranoia. Ich habe erfahren, dass mein Vater Spion ist, als ich bei meiner richtigen Mutter noch sein durfte als kleiner Junge. Und der zweite Mann meiner Mutter hat das dann wutentbrannt mir irgendwann erzählt. Und ich bin dann nach Hause gegangen und dachte, es ginge um meinen Vater als jemand, der ein Privatdetektiv angeheuert hat oder so, also seinen Nebenbuhler überwacht. Und mein Vater hat dann wiederum auch in einer Wutexplosion mir gebeichtet, dass er ein echter Spion ist und dass der zweite Mann meiner Mutter damit Landesverrat und Geheimnisverrat begangen hätte, als er da meinen Vater enttarnt hat. Und dann wurde ich trainiert. Das war wirklich absurd, wie man unter Folter kein Geständnis ablegt oder.
Ach, damit Sie ihn nicht verraten?
Nein, damit ich letztendlich Deutschland nicht verrate, so wurde es mir beigebracht. Aber mein Vater war auf eine abwesende Art ausgesprochen vereinnahmend.
Gab es denn dann auch irgendwie sowas wie emotionale Nähe oder haben Sie die einfach nur gesucht?
Emotionale Nähe war überhaupt nicht da. Mein Vater konnte nicht lieben und es gab da die Theorie, dass mein Vater, also der Bruder meines Vaters ist verhungert auf der Flucht von Polen und vom heutigen Polen, also von Schlesien aus nach Westdeutschland, nach Bayern. Und es könnte sein, dass mein Vater eine Berührungsfurcht hatte, dass er also dachte, alles, was er anfasst und was er liebt, stirbt.
Und wenn Sie sagen, also er hat Sie trainiert, dass Sie eben ja niemanden sagen, dass er beim BND arbeitet, wie sah denn dieses Training aus?
Der hat das einfach erzählt, wie man gut lügt und die Wahrheit ist die beste Lüge. Aber das ging alles über Erzählungen, unangenehme Erzählungen beim Abendessen und auch.
Also er hat Ihnen Angst gemacht, auch richtig?
Ja, vor allen Dingen die Männer mit den Regenschirmen in den Giftkapseln drin sind. Das hat mich als Kind wahnsinnig beeindruckt, dass der KGB so eine Art von Giftkillern nach Westdeutschland schickt oder die Stasi, um unliebsame
Menschen
aus dem Weg zu räumen. Ist ja heute auch noch ein aktuelles Thema. Ich wollte nur sagen, dass es gab eben von ganz unerwarteter Seite dann eben Zuspruch. Also insbesondere die eine Familie, ich habe mir Mütter gesucht, bei denen ich essen kann. Dass man eben als verzweifeltes Kind dann versucht, über das Essen woanders zur Ruhe und zum Frieden zu kommen. Und da gab es schon Mütter, die doch entsetzt waren über meine Eltern und mir das auch erzählt haben.
Deutschlandfunk Kultur, Hubertus von Prittwitz hat gerade von seiner Kindheit erzählt, die geprägt war von Angst. Es gab das schreckliche Verhalten seines Vaters, der als Spion gearbeitet hat. Und sie mussten auch Missbrauchserfahrungen machen. Und über sowas zu reden, das ist natürlich sehr schwierig. Und ich kann natürlich auch verstehen, wenn Sie das nicht möchten oder vielleicht auch nur andeuten, was Ihnen da widerfahren ist.
Ich muss darüber sprechen und das tut auch ganz gut, darüber zu sprechen, aber es ist trotzdem eklig. Ich habe ganz lange nicht gewusst, dass ich missbraucht worden bin. Das ist auch typisch für Missbrauchsopfer, dass man so Mitte der 30er Jahre das dann langsam durchgesickert ist, dass wie übergriffig meine Stiefmutter war. Und das Absurde war, dass dieser Missbrauch, den dann letztendlich meine Stiefmutter ausgeübt hat, die das Gegenteil war von meinem Vater, die also komplett übergriffig und körperlich permanent mich berühren musste, dass diese Übergriffe begründet wurden damit, dass ich als adeliger Mann die Pflicht habe, mich fortzupflanzen. Also es wurde meine Fortpflanzungsfähigkeit überprüft. Und da meine Stiefmutter in Wiederholungsschleifen gefangen war, hat sie das eben andauernd gemacht.
Und hat gesagt, also hier beweist du jetzt, dass du als Adliger taugst.
Im Endeffekt ja. Sie hat sich auf die Bettkante gesetzt und ich musste meine Hosen runterlassen. Und dann hat sie das eben selbstständig mit der Hand überprüft.
Und das ist natürlich eine Erfahrung, wenn Sie sagen, erst in den, als Sie 30 waren, ist Ihnen das aufgegangen, was Sie dann verdrängt haben, abgekapselt haben und darüber dann nicht weiter nachgedacht haben.
Ja, wenn man missbraucht wird und so eingesperrt ist, dann hat man ja keinen Vergleich. Ich musste ja erst mal raus in die Welt, um zu sehen, wie anders und um wie viel besser andere Menschen erzogen werden.
Sie sind mit Ihrer Stiefmutter und Ihrem Vater auch eine Zeit lang in Indien gewesen. Ihr Vater ist dorthin strafversetzt worden. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen?
Jetzt sind wir in der Geheimdienstgeschichte und da ist es immer wieder fraglich, oder man weiß die Wahrheit nicht. Was mein Vater sich angeblich zu Schulden kommen lassen hat und was er mir auch erzählt hat, ist, dass 1981 und 1983 gab es die Kredite für Franz Josef Strauß vermittelt
für die
an die DDR. Mhm. Und Franz Josef Strauß hatte sich sehr viel mehr Publicity für sich selbst erhofft. Und in Westdeutschland wurde das aber gar nicht gut aufgenommen. Deutschland hat mit diesen Krediten den Zahlungsausfall der UdSSR kompensiert. Mhm. Und mein Vater hat das höchstwahrscheinlich mit Herrn Schalk-Golikowski als Mittelsmann und als Spion für den Bundesnachrichtendienst durchgezogen. Und der ist dann eben in Ungnade gefallen, als das für Franz Josef Strauß nicht so gut lief. Und der musste dann als Diplomat nach Indien gehen.
Wie war das denn dann in Indien? Gab es da, ich meine, in einem anderen Land die Möglichkeit, dass Sie so eine gewisse, ja, räumliche Distanz oder mehr Freiräume hatten, weil er vielleicht dann auch mit anderen Dingen beschäftigt gewesen ist?
Da wurde mir das erste Mal klar, dass das total irre ist, was wir zu Hause in Deutschland gemacht haben. Und das war einfach nicht mehr zu verbergen. Also dann geschah etwas Komisches mit mir. Das ist auch für missbrauchte Kinder typisch, die eben einen Körper ausbilden und aus der Machtlosigkeit, aus der eigenen Machtlosigkeit ihren Körper kontrollieren. Das gilt für viele TänzerInnen zum Beispiel. Ich habe sehr gut Fußball gespielt und war für mein Alter dann, bin danach nicht mehr so viel gewachsen, aber ich war relativ groß und stark, wurde dann so eine Art Star.
Bei sich in der Stadt, da in Indien sozusagen?
Genau, ich war, aber das war, da ich eben das überhaupt nicht wollte und mir so scheu war, und eben Lob nur kannte im Zusammenhang mit Strafe, hatte ich da eben so meine Probleme mit, aber fand es natürlich viel, viel schöner als das Leben zu Hause. Meine Eltern waren eben mit anderen Sachen beschäftigt, meine richtige Mutter war ganz weit weg. Es gab eben auch keinen, auch nur irgendwie einleuchtenden Grund, mich zu Hause einzusperren. Also das war, ließ sich ja alles gar nicht mehr begründen.
Sie waren ja dann mittlerweile auch schon 16, ne? Also es ist natürlich dann schon nochmal ein anderer Lebensabschnitt einfach, ne?
Ja, und ich hatte eben, also ich habe das dann eben geschnallt, dass das nicht in Ordnung war, was meine Eltern mit mir gemacht haben, nicht vollumfänglich. Aber ich habe dann einfach beim Frühstück mal gesagt, ich fahre jetzt nach Kalkutta und dann gehe ich wandern im Himalaya und irgendwann bin ich wieder da. Ich war extrem dickköpfig und hatte schon viel früher eben durch die Literatur auch es ins Auge gefasst, einem Buch zu folgen, einem anderen Menschen und dafür wollte ich trainieren.
Wenn man hört, was Ihnen alles widerfahren ist, was Sie ertragen mussten, unser Gehirn schützt uns ja auch manchmal, verarbeitet das Schreckliche auf manchmal nicht immer ganz nachvollziehbare Art und Weise. Wie sicher können Sie sich sein, dass das, was Sie erinnern, tatsächlich so passiert ist?
Also ich bin mir ganz sicher, dass es nicht so passiert ist, wie ich es erinnere. Ich bin als Erzähler mir aber meiner Sache total sicher. Und das hat funktioniert dadurch, dass ich mir Hilfe geholt habe. Das ist meine Superkraft. Außer dass ich mich umdrehen kann und weiterschlafen kann, kann ich mir Hilfe holen. Das hat eben mit den Müttern angefangen, die für mich gekocht haben. Dann kann ich mir Therapeuten holen, ich kann zum Arzt gehen, ich suche mir Unterstützung bei allem. Und ich habe eben eine ganz wundervolle Dramaturgin gefunden, Friederike Röhmhild. Und die hat dann aus dem Erinnerten eine Geschichte gemacht, der ich mir sicher sein kann.
Das gilt für ihr Buch, aber wenn wir jetzt über die Geschichte ihres Lebens unterhalten, dann sind das Dinge tatsächlich, die so passiert sind.
Das sind Dinge, die so passiert sind und die ich ja auch aufgeschrieben habe. Ich habe viele Interviews geführt und bin dann eben auch immer wieder in die Geschichte zurückgegangen. Hm. Ich habe auch deswegen 40 Jahre gebraucht, um diese Geschichte aufzuschreiben, weil ich dachte, das interessiert ja niemand, was in meiner Kindheit war. Die Sache, auf die wir dann demnächst kommen mit dem Sudan oder so, das wusste ich, das wollte ich aufschreiben. Aber letztendlich hat erst Friederike mich darauf hingewiesen oder mir das beigebracht, dass das schon von Interesse ist. Ich fand das zu weinerlich und ich bin da zurückgegangen, um mit mir selbst ins Reine zu kommen und vor allen Dingen diese schrecklichen Kopfschmerzen loszuwerden, die mich so eingeschränkt haben.
Als Folgen des Missbrauchs, die sie dann eben ertragen mussten, körperliche Symptome, die sich gezeigt haben
genau.
Über Jahre. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und Sie haben den Sudan angesprochen. Ich habe den ja auch schon, wir sagen, im Radio geteased, schon die Geschichte angedeutet. Wir werden gleich ausführlicher drüber sprechen. Vielleicht schon vorneweg, warum in den Sudan? Also irgendwann haben Sie beschlossen, Deutschland zu verlassen und in den Sudan zu gehen. Warum ist Ihre Wahl auf den Sudan gefallen?
Also im Buch habe ich über das Unbewusste quasi von mir geschrieben. Das ist dann Friedrich. Als bewusster Mensch wollte ich eben das Leben von Henry Morton Stanley, einem englischen Entdecker, erforschen. Und ich wollte alles daran setzen, mit dem Kopf durch die Wand, um in den Kongo zu kommen. Und ich hatte einen Freund in Kairo und der hat mich aufgenommen. Und wenn ich über Land zum Kongo wollte, dann musste ich halt durch den Sudan. Dass dort auch noch Osama bin Laden gerade aufgenommen worden war, hat das zusätzlich befeuert, dass ich in den Sudan gegangen bin.
Weil?
Das fand ich dann sehr spannend, weil ich, und zwar nicht zu Unrecht, große Angst hatte vor meinem Vater und dass der weiter versuchen würde, meiner habhaft zu werden.
Und haben Sie gedacht, wenn der da Schutz findet, dann finden Sie da auch Schutz. Hm.
Das ist dann wieder, Sie haben ja vorhin von dem Gehirn gesprochen und wie das verdrängt. Und da findet eine emotionale Perversion statt. Das ist einfach nicht gesund, in den Sudan zu gehen, weil Osama bin Laden dort Schutz findet. Also das ist nicht... Ich habe Jahre versucht, mir das zu erklären, diesen Wahnsinn.
Haben Sie denn dann im Sudan gefunden, was Sie sich erhofft haben erstmal? Also wie war das, als Sie dann dort eingereist sind?
Zunächst war der Sudan ein Traum. Ich bin vor allen Dingen in der Wüste wirklich zu mir gekommen. Es war fast ein spirituelles Erlebnis von Freiheit und Glück. Und dass ich wirklich diesen Absprung geschafft hatte und eben auch das tat, was ich mir vorgenommen hatte. Also eben das Leben eines englischen Entdeckers irgendwie nochmal nachzuentdecken, um dann vielleicht auch darüber zu schreiben. Also das als erstes performatives literarisches Projekt, das war toll.
Und sind Sie richtig deinem Plan gefolgt? Also standen da irgendwelche Dinge auf Ihrer Liste, was Sie sich angucken wollten, was Sie entdecken wollten?
Nö, erst später, als ich dann den Kongo erlebt habe. Da bin ich dann wieder einem Plan gefolgt. Das hat sich aber auch ziemlich abenteuerlich gestaltet.
Aber erstmal Sudan, also erstmal ein gutes Gefühl. Und dann kam aber das Erwachen oder?
Also ich habe den Sudan verlassen müssen. Ich durfte da nur einen Monat bleiben.
Nach Zentralafrika.
Und da bin ich nach Zentralafrika und da bin ich zu Fuß gegangen. Das war dann weiterhin aber schon ein ziemlich abenteuerlicher Traum. Ich bin nachts gelaufen, weil es tagsüber zu heiß war. Und dann bin ich eben in diesem Dorf gelandet und habe erstmal gar nicht gemerkt, wo ich da gelandet bin. Es gab keine Zäune, keine Grenzen. Es gab so einen Wachtposten zwischen dem christlichen und dem muslimischen Teil des Dorfes. Und die Christen verhielten sich ziemlich absurd. Aber das kannte ich ja von meinem Vater oder von meiner Stiefmutter, dass man irgendwie einem zeremoniell folgt, das total überkommen ist. Also die Menschen haben einmal oder häufiger abends sich ganz schick angezogen und haben so getan, als wären sie auf dem Champs-Élysées. Mhm. Eine Ausgehuniform, das waren hochrangige Politiker, die da teilweise 25 Jahre untergebracht waren und auch gar nicht mehr woanders hätten leben können. Und aus diesem Ort bin ich nicht rausgekommen. Und erst als ich die Möglichkeit zur Flucht ausgeschlagen habe und so eine innere Stimme, so das kleine Kind in mir, das Rumpelstilzchen, gesagt hat, nee, das machst du jetzt nicht. Und ich dann am nächsten Tag aufwachte und sage, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht? Also was mache ich eigentlich überhaupt? Da kam ich zur Besinnung. Und da war es zu spät.
Also um das noch mal ein bisschen zu ordnen. Also Sie waren in diesem Ort und da waren auch einige Politiker aus verschiedenen, war das schon dieses Straflager?
Okay,
also marschiert man ja nicht einfach rein, oder? In so ein Straflager. Also Sie sagen ja, es sind Wachposten gewesen oder...
Ja, aber ich dachte halt, das wären Grenzposten.
Okay, alles klar. Und dann ist ihnen also aufgegangen, also es war wie so eine Art Strafkolonie, wo dann auch Politiker quasi dann ihren Alltag fristeten, ihr Dasein die irgendwie gefristet haben. In Ungnade gefallen waren.
Bokassa war ja jahrzehntelang Präsident der Zentralafrikanischen Republik gewesen. Ein ganz grausamer. Und der hat seine Gegenspieler aus dem Weg räumen lassen, beziehungsweise in Birao untergebracht.
Wobei der war ja da schon gar nicht mehr an der Macht.
Genau, das ist ja das Tolle. Mhm. Ja, dass eben hier was weiterläuft. Das Böse ist schon längst in Rente.
Und wann ist Ihnen dann aufgegangen, vielleicht wäre es ganz günstig, ich gehe jetzt hier weg oder ich verlasse diese Strafkolonie?
Ich habe dann weiter geschaut, wie ich dies verlassen kann, aber mir wurde dann ziemlich schnell klar, dass ich verhungere. Da ging es dann einfach nur noch ums Atmen und irgendwie an Essen kommen. Und dann wurde ich auch geschwächt und dann habe ich Hungerwahn bekommen und da war es.
Das heißt,
dann haben andere Leute mich gerettet.
Aber das heißt, sie konnten sich da frei bewegen und sie waren wie ein Zuschauer, der da quasi eine Zeit lang in dieser Strafkolonie gelebt hat.
Ja, ich war so ein interessierter Beobachter. Ich bin aus mir selbst herausgetreten und habe mich selbst auch interessiert beobachtet. Und andererseits war ich einfach wie ein Obdachloser in einer Strafkolonie. Ich habe da mehr oder weniger auf der Straße einfach geschlafen. Ich habe mich dann in eine Decke eingewickelt, damit die Mücken mich nicht fressen und dass die Tsetse-Fliegen mir nicht irgendeine Nervenkrankheit übertragen. Und habe wie in so einem Leichensack dort einfach auf der Straße und vor der Kirche dahin vegetiert.
Und haben es dann mit der Hilfe von Menschen tatsächlich dann wieder zurück auch nach Deutschland geschafft.
Das ist ein irrsinniges Wunder. Aber die Strafgefangenen und die Menschen, die dort einfach in so einer kulturellen und tatsächlichen Einöde dahin vegetiert haben und die Flüchtlinge, die da irgendwie plötzlich auftauchten, die haben mich mit Nahrung versorgt und haben besonders am Weihnachtsfest sich alle zusammengetan und mich wirklich abgefüttert und mir ihr Essen abgegeben. Absolute christliche Nächstenliebe von den Leuten, die ganz unten sind. Das waren die einen und das andere waren die mega grausamen und auch gefürchteten Militärs. Da ich Schach so schätze, das ist ja auch auf dem Cover von Scarabeus drauf und ist so ein durchgängiges Thema, habe ich eben einen Militär gefunden, der auch gerne Schach spielte und der mich dann über dieses Spiel ins Herz geschlossen hat und der mich überhaupt darüber aufgeklärt hat, was da los war. Dieser Militär war ausgebildet worden, sowohl in der UdSSR als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika und der sprach also fließend Englisch. Und ich konnte mich ja überhaupt nicht verständigen. Ich war also auch in einer Verständniseinöde. Wir haben uns, also ich habe mich nur noch über meinen Körper und pantomimisch dort mitgeteilt.
Und wie lange waren Sie dann da?
2 Monate müssen das gewesen sein.
Und dann zurück nach Deutschland?
Nein, dann bin ich Henry Morton Stanley gefolgt und bin quer durch den Kongo nach Kenia und habe eben allerlei faszinierende Abenteuer erlebt. Da könnte ich jetzt ewig
drüber erzählen. Genau, im Detail können wir das auch gar nicht besprechen. Was natürlich trotzdem auffällt, Sie haben sich immer wieder der Gefahr ausgesetzt und bewusst auch der Gefahr ausgesetzt. Das ist ja auch wie so ein Muster eigentlich, oder?
Ja, das ist ein absolutes Muster. Und ich habe irgendwann natürlich mit der Hilfe von Therapeuten mich auch mal der Frage gestellt, ob das nicht eine komplexe Art ist, in den Selbstmord zu gehen. Das war eben nicht nur bewusst, mich der Gefahr ausgesetzt zu haben, sondern später habe ich dann mich bewusst im Schönen ausgesetzt, gesagt, ich muss jetzt nach all den Jahren des Leidens, muss ich erstmal neue neuronale Verbindungen in meinem Gehirn schaffen, die eben was Positives bestätigen und habe nur nach schönen Erlebnissen gesucht, aber plötzlich befand ich mich wieder in Lebensgefahr und gesagt, das wollte ich doch vermeiden. Also das sind definitiv ein Muster und das lief eben über die bewusste Entscheidung, also mich Gefahr auszusetzen, lief das hinaus. Ja, das finde ich eben interessant an Traumatisierung, dass sich Handlungsmuster einschleifen. Und denen zu entkommen, das sind Zwangsstörungen. Also das ist unglaublich schwierig.
Sie haben auch vieles erst im Nachhinein recherchiert, also zum Beispiel auch, was Ihren Vater betrifft, seine Tätigkeit als Spion. Wie sind Sie da vorgegangen? Also wie sind Sie an die Informationen gekommen? Wie konnten Sie das dann alles verifizieren nochmal im Nachhinein?
Also zunächst ist es erstmal das ganz große Glück, wahrscheinlich für Deutschland, aber besonders für mich, dass die Mauer gefallen ist. Hm. Und man konnte also einfach Nachforschungen anstellen. Das war
das heißt,
ja ein allgemein Interesse.
Sie sind in die Stasi-Archive gegangen und haben die Akte Ihres Vaters gelesen.
Ich habe die Akte bestellt. Die Behörde wurde 1991 erst gegründet. Ich kannte natürlich auch Menschen, die also Politiker, und wusste also ungefähr, wie ich vorgehen musste. Und ich wusste auch, wie lange es dauert, bis diese Anfrage positiv oder negativ beschieden wird. Und ob es überhaupt eine Akte gibt. Dann war es erstmal total spannend, sich damit zu beschäftigen, wie diese Geschichte der Stasi aufgearbeitet wurde und wer da schon alles dran war.
Was Ihre persönliche Geschichte betrifft, haben Sie da Antworten gefunden?
Ja, natürlich, aber nicht oder vorrangig nicht über meine Stasi-Akte. Aber die Menschen, mit denen mein Vater gearbeitet hatte, die wurden einfach öffentlich. Mhm. Und dann bin ich irgendwann zu meinem Vater gegangen und habe gesagt, sag mal, war deine Sekretärin ein Stasi-Spion? Mhm. Und wie hast du das rausgefunden? Und dann hat mein Vater das letztendlich bejaht.
Das heißt also, Sie konnten im Gespräch mit ihm dann die verschiedenen Dinge nochmal aufarbeiten?
Nein, sondern ich habe versucht, mich auch mit Hilfe von Therapeuten mit der Geistesverfassung meines Vaters auseinanderzusetzen und habe dann eben diesen Spieß des Verhörs, der Verhörsituation, die ich in meiner Kindheit erlebt hatte, habe ich halt umgedreht, mhm, und habe sozusagen aus meinem Vater Geständnisse herausgeholt, die der gar nicht machen wollte.
Das heißt, Sie haben Ihren Vater dann auch nochmal zur Rechenschaft gezogen, letztlich.
Ich habe mich von meinem Vater innerlich verabschiedet. Zur Rechenschaft ziehen, also mein Vater hat mich 1998, bin ich nochmal im Bundeswehrgefängnis als Kriegsdienstverweigerer gelandet und dafür hatte mein Vater gesorgt. Und da war klar, dass wir jetzt nicht mehr in irgendeiner Form zusammenfinden würden oder dass eben, mein Vater hat eben auch Muster und Zwangsstörungen, das ging dann einfach weiter. Hm. Und da wurde mir klar, das bringt überhaupt nichts. Ich wollte aber unbedingt diese Sachen über den Bundesnachrichtendienst und die Stasi rausfinden. Das war ja einfach zu spannend. Das ist einfach eine zeitgeschichtliche Angelegenheit. Von daher habe ich mich dann eben nochmal mit ihm ins Wirtshaus gegangen und haben Weißbier getrunken.
Nach all dem, was Sie da erlebt haben, Sie haben vorhin auch schon angesprochen, es gab diese Kopfschmerzen als Folge dieser Erlebnisse, also richtig körperliche Symptome. Wie haben Sie dann geschafft, alles das, also Sie haben ja auch schon von der Therapie gesprochen, aber das ist ja ein langer Prozess. Also man bespricht das erstmal, aber dann muss man das ja auch verinnerlichen, sodass man das dann auch für sich im Leben anwenden kann und sein Leben in neue Bahnen leiten kann. Wie ist Ihnen das dann gelungen? Und sich auch nicht mehr der Gefahr auszusetzen, wie Sie
ja,
das
klar.
immer gemacht
aber
haben.
Aber zugleich bin ich eben noch jeden Winter verreist. Ich habe einfach Glück gehabt mit den Therapeuten und mit den Ärzten, die mir einfach was erklärt haben. Ich bin recht frühzeitig eben zum Arzt gegangen und habe erzählt, dass ich sehr harte Erlebnisse hatte und dass ich mich aber sehr wohl gefühlt habe, wenn ich lange Zugfahrten gemacht habe und dabei mit den Augen gerollt habe und dass das für mich ein Zeichen von Wahnsinn ist. Mhm. Und dann hat mir der Therapeut erklärt.
Also mit den Augen gerollt, Sie haben die Dinge quasi verfolgt, die an der Scheibe vorbeigeflogen
genau.
sind.
Mhm. Und hab mich immer so gesetzt, dass ich nach vorne geschaut habe. Mhm. Die Therapeutin, die hat mir dann erklärt, dass ich EMDR mache. Das ist 1989 entdeckt worden in Japan. Und das ist eine Selbsthypnose-Technik. Ich habe also anscheinend einige Dinge richtig gemacht und mit der Unterstützung der Therapeuten das dann besprochen, wie ich weiterhin vorgehe.
Also einfach, um auszusteigen aus diesem Kopfkino und sich abzulenken quasi.
Ja, aber auch also diese Formen, es ging mir einfach sehr viel besser, das hatte ich in Indien eben schon erfahren, wenn ich keinen Winter erlebe. Mhm. Das hat was mit dem Sonnenstand zu tun. Also bin ich jeden Winter in den Süden gefahren und war dann wesentlich erleichterter und unbeschwerter. Und im Sommer war ich in Deutschland und habe diese Reisen geplant und einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Und habe eben zugleich, ich habe sehr hart gearbeitet, weil es tut mir einfach gut, hart körperlich auch zu arbeiten, oder tat mir sehr gut. Und habe dann eben das Geld verdient, um diese Auszeiten immer wieder zu finanzieren.
Ja, Sie haben die unterschiedlichen Sachen gemacht, zum Beispiel als Eventmanager gearbeitet, aber eben seit Jahren auch schon bei der Deutschen Welle sind Sie tätig, ne? Und waren natürlich unterwegs, aber irgendwann haben Sie tatsächlich dann auch, sind Sie hier angekommen in Deutschland quasi, auch äußerlich und innerlich. Was hat dazu geführt?
Naja, die Therapien und diese Reisen haben mir einfach sehr gut getan und ich bin dann aber irgendwann eher zur Ruhe gekommen. Und konnte auch wieder klarer sehen. Es war ja vorher so, dass es eigentlich nicht möglich war, ein strukturiertes Leben zu führen.
Sie hatten ja dann auch eine Familie, um die Sie sich kümmern
mussten. Das kam dann später. Also erstmal 1998 habe ich mich bei der Deutschen Welle beworben. Ich habe mich einfach fürs Fernsehen interessiert. Und es gab eben auch die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Ich war ja noch im Studium. Ich hatte ja nur das Abitur und hatte einfach seltener diese Kopfschmerzen und konnte mir vorstellen, da zu arbeiten. Und das hat mir enorm geholfen. Ich bin immer noch froh, wenn ich zur Arbeit fahren kann. Ich finde das super. Das Umfeld war toll, ganz international. Und
auf der anderen Seite auch wieder so eine Struktur. Und in Ihrem Buch, der Friedrich, der hilft sich ja auch mit der Ordnung, die er um sich herum herstellt. Ne? Und vielleicht war das ja auch so ein Versuch, wie Sie versucht haben, Ihr Leben so ein bisschen zu ordnen. Ne?
Also das ist super interessant, dass Sie das sagen. Das stimmt. Genau, ich brauche ein Ordnungsprinzip, das mich an die Tag-Nacht-Rhythmen und an diese Lebensrhythmen erstmal anpasst. Also ich habe einen Job gesucht, wo ich ein Fenster habe. Also das waren so ganz komische Kriterien, die ich an der Arbeit gerichtet habe. Es musste auch eine Regelmäßigkeit her und die Struktur. Und dasselbe gilt ja auch für mein Schreiben und also diese Liebe zur Literatur, wo ich auch ganz genau alles vorher versuche festzulegen und es dann spannend finde, wenn das dann so nicht funktioniert, was ich dann letztendlich erlebe. Und dann kann ich später darüber schreiben, als hätte ich es einfach nur erlebt und hätte das nicht vorher schon so angelegt. Und dieser Prozess, also dann bei der Deutschen Welle anzufangen und mich da mir eben glücklich zu sein und das auch zu schaffen, der hat natürlich auch weiterhin zu meiner Gesundung beigetragen. Also es waren dann eben sich selbst verstärkende positive Prozesse.
Heute Vormittag hat uns Hubertus von Prittwitz Einblick in sein ja bewegtes Leben, kann man auf jeden Fall sagen, gegeben, das auch in sein Buch Skarabäus eingeflossen ist, sein erster Roman. Und Sie haben gerade schon gesagt, da sind noch mehr Geschichten. Das heißt, Sie werden als Autor jetzt auch noch weiter tätig sein.
Unbedingt. Also das ist mein Traum, den ich schon ganz lange träume, dass ich vor allen Dingen, wenn ich eben alt und nicht mehr so fit bin, den ich dann umsetzen kann, weil das bereitet mir einfach eine große Freude und deswegen auch der Käfer. Also ich will diese Kugel weiterrollen.
Also Skarabäus ist ja eigentlich ein Mistkäfer, ne? Schöner Begriff für einen Mistkäfer, oder heißt natürlich tatsächlich auch so, aber auch natürlich als Mistkäfer bekannt. Und Sie meinen also die Kugel, diese Dunkkugel, die so ein Skarabäus normalerweise da vor sich herrollt.
Ja, und in diese Domkugel, in meinem Fall der Familiengeschichte, steckt ja der Skarabäus oder der Mistkäfer seine Larven. Und die fressen sich dann dadurch und werden selber zu wunderschönen, prächtigen Käfern. Dieses Motto habe ich mir eben zu eigen gemacht und habe eben meine Familiengeschichte und quasi meine Kinder und die Ideen, die ich hatte, in diese Familiengeschichte reingesteckt und bin damit dann reisen gegangen und habe aber auch in Deutschland, siehe die Stasi-BND-Geschichte und die Wiedervereinigungsgeschichte, habe ich das eben literarisch erkundet.
Das heißt aber, Sie wollen schon Ihre persönliche Geschichte weitererzählen und Sie interessiert es jetzt nicht, sich nochmal anderen Themen zu widmen?
Nee, ich habe deswegen performatives Schreiben. Also ich habe ja wirklich Projekte angelegt, die schon darauf hinauslaufen, darüber zu schreiben. Also mein Leben war so ungewöhnlich, dass ich auch sehr ungewöhnliche Menschen getroffen habe. Und über die würde ich auch gerne schreiben. Aber jetzt geht's erstmal um meine Großmutter.
Das nächste Buch.
Ja, meine Großmutter ist direkt nach der Wende nach Berlin gezogen und hat sich um mich gekümmert. Und die war Kriegskrankenschwester gewesen und hatte einfach Erfahrung darin, sich um traumatisierte Soldaten zu kümmern. Und auch ihr Mann war eben recht niedergeschlagen und traumatisiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die hat mich aufgefangen. Die hat meine Kleidungsstücke genäht, gewaschen. Ich konnte mich bei ihr waschen. Sie hat mir Essen gegeben. Also ich war wirklich ganz unten nach der Wende. Und dann hat mir meine Großmutter eben von sich erzählt. Und da ergibt sich dann eben so eine schöne Frauengeschichte, die erzählenswert ist. Und nach Skarabäus eben eine erfreuliche, eine optimistische Geschichte über eine Frau und nicht mehr über einen bösen Mann.
Ihren Vater. Ja. Dann blicken wir sozusagen jetzt auch ein bisschen optimistisch nach vorne. Und für heute bedanke ich mich, Hubertus von Prittwitz, für das Gespräch.
Und ich bedanke mich erst.